Hallo. Willkommen zu einem neuen Spezial. Und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans.
Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute geht es mal um das Thema Thriller und zwar speziell aus den 90ern. Ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, und da habe ich mir heute wieder die Shanti ausgesucht, die das vierte Mal dabei ist. Hallo Shanti!
Hi Alex, grüß dich!
Na, freut mich, dass du wieder dabei bist.
Ja, mich freut's auch und jetzt haben wir es auch endlich zu einem Special geschafft.
Richtig, genau so ist es. Dein vierter Auftritt heute.
Genau.
Und du hast jetzt dreimal mit mir über einen Film gesprochen und jetzt ist es ein Special geworden. Ist dann auch mal was anderes, ne?
Ja, also im Prinzip haben wir jetzt immer den Vorteil gehabt, wir haben uns über einen Film richtig auslassen können, ja. Und jetzt haben wir halt mal ein bisschen mehr Quantität wie Qualität in dem Sinne.
Ja, das stimmt, ja. Wir haben ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit gesprochen. Wir haben ja über Haus der tausend Leichen uns neulich ausgelassen, oder ich zumindest.
Ja, ja, ich habe auch seitdem ja jede Podcast-Folge von dir gehört und habe mitbekommen, dass dich das Thema anscheinend richtig getriggert hat, wenn du sprichst es
dann. Ja, stimmt, genau. Ich habe es ab und zu immer mal wieder angesprochen, das ist richtig. Ja, ich habe neulich gesessen irgendwo auf der Arbeit, im Auto, wo auch immer und dachte mir, was wären denn noch interessante Themen? Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass auf Disney Plus momentan wirklich gute, alte Action und Thriller zu finden sind, speziell aus den 90ern. Und als ich da so durchklickte vor einigen Monaten, da habe ich da so gemerkt, Mensch, das sind alles Filme, die kannst du alle mal wieder gucken. Top, top Streifen. Und auch Streifen, die du schon immer mal gucken wolltest. Und deswegen kam ich jetzt neulich auf die Idee, man könnte doch mal auch nur darüber sprechen. Einfach mal über Thriller reden oder auch vielleicht über Action. Manchmal verbinden die das ja auch so ein kleines bisschen miteinander, aber eher gehen wir ja in das Thema Thriller rein. Mit Sicherheit haben wir auch viele Erwachsene oder ältere Leute, die sich denken, oh, den wollte ich schon immer mal wieder gucken. Und deswegen denke ich, das ist ein interessantes Thema. Was sagst du dazu?
Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich so bei dem Filmschauen, fällt dir das gar nicht auf. Das fällt dir erst dann auf, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst. Die besten Filme sind da aus den 90ern.
Das stimmt, würde ich auch sagen, ja.
Das war ein Jahrzehnt, wo anscheinend wirklich das Rad neu erfunden wurde, weil da hast du wirklich alles gehabt an Filmen und irgendwie seitdem ist es immer nur noch, naja, wie Gulasch halt aufgewärmt.
Richtig.
Und ich weiß nicht, in den 80ern hattest du halt einfach eine ganz andere Schiene Film, wenn ich jetzt da so an Stand By Me oder sowas denke. Und in den 90ern, da haben sie aber dann mit Thrillern und auch eben horrorlastigeren Filmen, sage ich jetzt einfach mal, da haben sie richtig auf die Kacke gehauen. Also da muss ich sagen, in dem Jahrzehnt ging gut was.
Ich würde das genauso unterschreiben, ja. Es gibt tatsächlich einige gute Filme, die auch, ich denke, unbekannt sind. Also ich habe mir hier drei aufgeschrieben. Da würde ich sagen, also natürlich unter anderem, ne, logischerweise, aber drei habe ich hier jetzt stehen, die ich auf jeden Fall erwähnen muss, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass hier einige sagen, noch nicht gesehen. Vielleicht schon davon gehört, aber noch nicht gesehen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was alle dazu sagen. Hier muss natürlich auch erstmal noch erwähnt werden, mit Sicherheit können wir hier nicht alle guten Thriller erwähnen, das ist ja klar. Also bevor jetzt irgendjemand kommt und sagt, ihr habt Schweigen der Lämmer nicht erwähnt, dann ist das natürlich aus dem Grund, weil Schweigen der Lämmer natürlich ein mega mäßiger Kultfilm ist, den hat eigentlich sowieso jeder von uns auf dem Schirm. Das ist jetzt nicht unbedingt hier der Film, den ich hier unbedingt erwähnen muss, weil das einfach ein klasse Streifen ist und das wissen wir alle. Es geht jetzt eher um die Filme, die vielleicht nicht jeder kennt, aber halt ein super Thriller ist.
Ich muss sagen, mit der Aufgabe hast du mich tatsächlich, das war ja alles ein bisschen spontan, ja, hast du mich ein bisschen überrumpelt. Ich dachte mir so, als ich die WhatsApp-Nachricht gelesen habe, Thriller der 90er, dachte ich mir so, okay, damit kann ich was anfangen. Und dann kam so der Nachschlag, am besten unbekannt. Und ich denke mir so, scheiße.
Ja, gut, okay. Natürlich, so extremst unbekannt müssen sie natürlich nicht sein, ne? Also, das ist klar. Aber es gibt ja auch Filme, die geraten einfach in Vergessenheit, ne? Also, ich meine, meine drei Filme, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind alles auch Schauspieler, die heute noch tätig sind. keine Schauspieler, wo jetzt irgendwie kein Mensch mehr kennt oder so, ne?
Jetzt bin ich neugierig.
Okay, aber du, trotzdem musst du anfangen. Weil der Gast fängt immer an. Jetzt kannst du mal loslegen, was ist denn so ein 90er-Jahre-Thriller, der dir da direkt eingefallen ist, den du uns mal nennen musst?
Also ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Google zu Rate gezogen.
Das mache ich auch immer. Das ist ja normal. Man will ja nichts vergessen, ne?
Ein Film, den ich mir auch letztens erst wieder angeschaut habe, weil ich ihn sehr gerne mag. Ein Film von 1998 mit Michael Douglas. Ein perfekter Mord.
Oh, super. Ja, perfekt. Das ist ein Film, den kann meine Mutter zum Beispiel immer wieder gucken. Ich sag dir, wenn der läuft, meine Mutter guckt den. Weil der durchgehend interessant, spannend, perfekt ist mit Viggo Mortensen, Gwyneth Paltrow. Ein super interessanter, spannender Film. Warum ist der für dich so gut?
Also ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, ich habe ihn als Kind, würde ich jetzt nicht mehr sagen, 12, 13, also so gerade in das Jugendalter reinschwappend, das erste Mal gesehen. Und ich mag Gwyneth Paltrow einfach ultra gern. Ich finde die Frau richtig toll und ich finde, sie ist eine gute Schauspielerin. Sie hat eine tolle Ausstrahlung, sie ist ultra hübsch. Und gerade in den 90er Jahren war Michael Douglas, glaube ich, in jedem zweiten Film dabei. Also um den bist du nicht rumgekommen.
Ja.
Und es wird wahrscheinlich nachher noch der ein oder andere Film mit ihm fallen, denn der hat ja doch ein bisschen mehr in die gleiche Richtung gemacht. Ich finde einfach den Aufbau von dem Film richtig gut. Wie du sagst, er hat durchgehend Spannung, er ist durchgehend interessant, es ist sehr klug ausgetüftelt, die Geschichte gefällt mir gut, der Twist ist super, soweit man das Twist nennen kann, ja, also aber ich finde auch einfach, der wird nicht langweilig. Also ich schaue mir den von Zeit zu Zeit wieder richtig gern immer an.
Obwohl es ein ruhiger Film ist, ne? Wir haben hier ja keinen Action-Drama oder sowas. Das ist ja ein ruhig erzählter Film, der konstant mit seiner Atmosphäre und seiner Spannung fesselt. Also ich habe den Film irgendwann, glaube ich, mal auf DVD zum ersten Mal gehabt und habe mir den angeschaut und war einfach auch hin und weg. Ich war begeistert. Und wir sehen hier ja auch, das ist ja auch relativ selten der Fall, die Geschichte aus der Sicht des Bösewichts erzählt. Natürlich ist es ein uralter Film und wir spoilern jetzt ein bisschen. Es ist ja jetzt nicht so, dass es aus Gwyneth Paltrows Sicht erzählt wird und sie nicht weiß, was mit ihr passiert ist. Am Ende kommt das alles raus, sondern es wird halt andersherum erzählt. Wir sehen es aus der Sicht ihres Mannes und des Täters. Ich muss sagen, ich mag Gwyneth Paltrow in dem Film nicht. Ich weiß nicht warum, sie gefällt mir hier nicht. Ich glaube, das liegt an ihrer Kurzhaarfrisur. Nichts gegen Kurzhaarfrisuren, aber sie ist uns nun mal vorher immer bekannt gewesen als langhaarige, blonde Schönheit. Und jetzt hat sie plötzlich diese schulterlangen Haare und das steht ihr, finde ich, nicht. Und erstaunlicherweise, und hier, ihr könnt mich da gerne verurteilen, ich weiß nicht warum, aber weil der Film aus der Sicht von Michael Douglas erzählt wird, bin ich hier auch auf seiner Seite, obwohl er der Bösewicht ist. Das ist total verrückt, aber ich kämpfe irgendwie unbewusst immer mit für ihn mit, weißt du, und denke mir, hoffentlich kommt er da raus, hoffentlich kriegt sie das da nicht mit. Aber letzten Endes ist das ja eigentlich nicht das, was man tun sollte als Zuschauer. Man sollte ja eigentlich für sie sein, weil er ja hier der Drecksack ist. Weißt du, was ich meine?
Also, da habe ich jetzt tatsächlich einiges zu sagen. Auf der einen Seite mit der Kurzhaarfrisur gebe ich dir recht, die ist wirklich, schmeichelt ihr nicht.
Sehr gut. Ich dachte schon, ich bin der Einzige jetzt gerade.
Nein, also die Frau ist wirklich, also ich glaube, entstellen kann die Frau fast nichts, ja. Aber der Haarschnitt, ja, war halt jetzt vielleicht auch einfach, weil der Haarschnitt so verschnitten aussieht. Also es gibt ja auch andere Kurzhaarfrisuren, vielleicht hätte da eine besser ausgesehen. Aber was das mit der Sicht des Täters angeht, ich bin ja jetzt jemand, der sich auch schon länger podcast-technisch sehr viel hört in die Richtung, sehr viele Besprechungen hört und eben auch mit dir welche macht. Und deswegen ändert sich da auch der Blickwinkel dann irgendwann mit der Zeit einfach auf manche Sachen. Als Laie fällt dir nicht auf, dass die Sichtweise in dem Film anders ist als in anderen Filmen, ja. Aber es trägt natürlich zum Spannungsbogen bei. Es ist was dir vielleicht unterbewusst ein bisschen mehr reizt, wo du gar nicht weißt, so okay, der Film gefällt mir, ich weiß aber gar nicht genau, warum. Es ist halt einfach mal ein bisschen was anderes. Und Das mit dem Mitfiebern, nein. Also ich finde halt, der Film spielt sehr gut mit den zwei verschiedenen Seiten, weil du ja auch bei dem Maler nicht weißt, so, ja, bringt er sie jetzt wirklich um? Will er jetzt wirklich nur das Geld? Oder mag er sie jetzt wirklich und so? Also du hast es ja schon so ein bisschen drin, dass du so ein bisschen mitfieberst auch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, glaube ich, bin ich auf keiner Seite so wirklich gewesen. Also so in dem Sinne mitgerissen hat es mich jetzt nicht, dass ich sage, ich wäre dafür irgendeine Seite mehr oder weniger parteitechnisch. Also es unterhält mich sehr gut, ja, aber dass ich direkt Partei ergriffen hätte, so war es nicht.
Also ich glaube, dass das vielleicht auch unterbewusst passiert, wenn man die Geschichte aus der Sicht des Täters erzählt. Also zumindest ist das bei mir so. Wenn du zum Beispiel mal an die ganz alten Folgen von Columbo denkst, mit Peter Falk, die hat man ja immer aus der Sicht des Täters erzählt. Und Peter Falk war ja hier als Columbo immer derjenige, der nicht wusste zu Anfang, wer ist der Täter. Und natürlich ist man immer bedacht oder guckt halt immer zu, wie kriegt der Täter das hin, da noch rauszukommen aus dieser Situation. Und am Ende steht Columbo da, zeigt ihm die Beweise und man sagt, ach scheiße, das hat er übersehen. Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Weißt du, und das sagt man jetzt und man ist praktisch auf der Seite von dem Täter gewesen in dem Fall. Vielleicht auch völlig unbewusst. Und hier ist es halt einfach auch so, weißt du, Michael Douglas, ich weiß gar nicht, wie er heißt in dem Film, ist pleite. Er hat halt einfach illegale Sachen gemacht und er will an die Kohle seiner Frau. Und das Einzige, um an die Kohle zu kommen, ist, er muss sie umbringen lassen. Und das will er auch, dass er halt von Anfang an versucht, da rumzukommen, das hinzukriegen. Ist man irgendwie auf seiner Seite. Also bei mir ist das zumindest so. Es ist total verrückt. Aber vielleicht geht es anderen ja auch so. Also der eine oder die andere kann das gerne mal bitte kommentieren, ob ich da jetzt der Einzige bin, der sich so fühlt. Und wenn ja, dann tut es mir echt leid.
Naja, aber du merkst ja, aufgrund dessen, dass es jetzt alleine so ein, in Anführungszeichen, hitziger Gesprächsstoff ist, hat der Film ja alles richtig gemacht.
Das stimmt. Basiert natürlich auf dem Film Bei Anruf Mord von Alfred Hitchcock. Der ist ja dann nochmal neu aufgelegt worden, aber ist eine neue Interpretation. Die Grundidee ist die gleiche. Und der Film ist richtig gut. Und da hast du jetzt direkt einen sehr guten Anfang gemacht mit. Aha. Also, dann würde ich sagen, gehen wir, weil wir viel zu erzählen haben, doch mal weiter. Ich erwähne auch noch einen, der unbedingt mal geguckt werden muss von euch. Ein Film, den ich alle da draußen empfehlen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch ihn nicht kennen. Mit Samuel L. Jackson und Kevin Spacey. Jetzt rattern die Köpfe wahrscheinlich. Welcher Film kann das sein? Und zwar reden wir über, weißt du schon?
Nein, jetzt sag doch!
Was meinst du? Okay, ich weiß. Verhandlungssache.
Sag mir gar nichts.
Super, genauso sollte das sein. Also ich will da gar nicht zu viel spoilern und gar nicht zu viel eingehen drauf, aber Verhandlungssache ist, glaube ich, schätze von 97, ist ein richtig guter Thriller. Klar, wenn man sich den aus heutiger Sicht anguckt, dann merkt man, der ist natürlich schon sehr konstruiert und so in gewisser Weise, was er alles weiß und das ist alles ein bisschen sehr weit hergeholt natürlich. Ne? Samuel Jackson ist ein Typ, den man ruft, wenn Geiselnahmen sind. Also er verhandelt mit den Geiselnehmern. Lass die Geiseln gehen, dann kriegst du dafür dies und jedes und so. Das ist sein Job. Und er macht seinen Job auch wirklich super klasse, er ist perfekt. Und dann kommt aber ein Kollege von ihm auf ihn zu und die merken, dass vom Invalidenfonds, glaube ich, so ist das, er wird geklaut und da bedienen sich irgendwelche Kollegen. Und das sind Kollegen, die er kennt, denen sie vertrauen und die klauen ihr Geld. Und plötzlich wird dieser Kollege, also dieser gute Freund von Samuel Jackson, erschossen. Und jetzt werden die Beweise aber noch so hingelegt, dass es so wirkt, als hätte er ihn erschossen. So, aber natürlich ist er unschuldig. Er wird also praktisch hier geframed. Also die wollen ihm diesen Mord anhängen. Aber du weißt halt nicht wer. Aber das sind halt irgendwie Kollegen von ihm. Okay, und jetzt ist es so, dass er praktisch eine Mordanklage am Hals hat. Und er kann nichts anderes tun, als jetzt selber zum Geiselnehmer zu werden, um an die Wahrheit zu kommen. Er kennt ja die Abläufe, was er zu tun hat oder was auch die anderen machen und kann deswegen ja immer vorausschauen, was die jetzt tun, um diese Geiselnahme zu beenden. Gleichzeitig sind da jetzt ja aber auch Leute dazwischen, die ihn wirklich tot sehen wollen, weil die ja nicht wollen, dass er auf die Schliche kommt, an die Wahrheit kommt. Kevin Spacey ist hier wiederum auch einer von diesen Verhandlern, ich will für gerade das richtige Wort dafür nicht ein, den er sich aber wünscht, weil er weiß, dass der definitiv nicht mit drin hängen kann. ja, und so arbeiten die dann zusammen. Und das ist wirklich super klasse. Es ist ganz spannend gemacht. Es ist von Anfang bis Ende richtig fesselnd und kann jedem empfehlen, unbedingt mal Verhandlungssache zu gucken. Ein Film, der total in Vergessenheit geraten ist, aber richtig gut. Wie gesagt, aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr ganz so glaubwürdig alles, aber ein super Thriller.
Also den habe ich mir jetzt aufgeschrieben, der hört sich richtig gut an, auf jeden Fall. Kevin Spacey ist ja auch so einer, der in den 90ern irgendwie in jedem Film mal aufgetaucht ist, gell?
Kevin Spacey hatte in den 90ern ganz schön Run. Ne? Also es fing ja mit 7 an, da ging es ja richtig los. Ne? Also ich muss sagen, ich gucke mit ihm nicht mehr so gerne Sachen. Er dreht irgendwie nichts mehr, was mich umhaut. Früher hat er dann doch mehrere bessere Rollen gespielt als heute, finde ich. Also er ist für mich wirklich so hinten rum runtergefallen. Also irgendwie sehe ich gar nichts mehr, was mich interessiert mit ihm.
Ach mei, jeder hat so seine Hoch- und Tiefphasen. Irgendwann ist es halt raus. Dann sind die 15 Minuten rum vorbei.
Ja, richtig. Aber muss man leider immer rechnen, ne?
Ja, mein Gott.
Okay, also das ist auch ein großer Tipp, den ich mitgeben muss. Also Verhandlungssache unbedingt schauen. Und wenn du magst, darfst du direkt wieder weitermachen.
Ein Film von 97, Im Auftrag des Teufels.
Oh mein Gott, jetzt nennst du schon wieder so einen geilen Titel.
Schau, was passiert, wenn du mir spontan Themen vorgibst. Da bin ich besser, wenn wir das planen.
Im Auftrag des Teufels, okay. Ja gut, sag du erstmal was dazu. Was hältst du von dem Film und so weiter und so fort?
Oh mein Gott, wo fange ich denn an? Also ich mag ja Keanu Reeves als Schauspieler generell sehr gerne.
Ja.
Ich finde, in diesem Film hat er wirklich alles abgeschlossen. Richtig gut, richtig toll gemacht. Ich finde generell die Besetzung, wir haben hier Charlize Theron oder Theron?
Theron, ja, würde ich sagen.
Was eine unglaublich tolle Frau ist. Eine wunderschöne, unglaublich tolle Frau. Inzwischen leider nicht mehr ganz natürlich, aber das ist altersbedingt.
Du, ich dachte gerade kurzzeitig, du wolltest sagen, inzwischen leider verstorben. Das dachte Nein. ich gerade, wolltest du sagen. Ich war gerade voll geschockt kurz.
Ganz in Originalteilen.
Ah ja, das meinst du, okay.
Genau. Al Pacino sowieso, toller Schauspieler. Auch die Rolle wie auf den Leib geschrieben. Die Rolle des Teufels passt wie Arsch auf Eimer, finde ich. Und ich habe den Film damals mal gesehen, freitagabends mit meiner Mama vom Fernseher. Man seppt so durch. Dann läuft der halt auf Kabel 1, 22.15 Uhr, FSK 16. Ja, mein Gott, Al Pacino, Keanu Reeves, ja, schauen wir uns mal an. Dann war der aber so gut. Also wir sind beide wirklich sehr begeistert vorm Fernseher gesessen. Ich erinnere mich noch genau und ich schaue mir den wirklich, ich glaube, einmal im Jahr schaue ich ihn schon. Also der ist wirklich lang, aber der ist so gut erzählt. Und so, ich weiß nicht, ich will gar nicht sagen so detailreich, aber du kriegst halt einfach alles, was du brauchst, kriegst du von diesem Film. Mhm. Es ist zum Schluss nichts offen, wo du sagst, das hätte man aber anders oder besser machen können oder so. Also ich bin mit dem Film grundauf zufrieden, genauso wie er gemacht worden ist. Mhm.
Okay, ja, schöne Worte. Also natürlich ist das ein Titel, der mir auch sehr geläufig ist. Ich habe den auch in den 90ern geguckt. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich sag ganz ehrlich, dass es auch jetzt kein Film ist, wo ich sage, den brauche ich immer wieder mal. Ich bin, und jetzt werden mich einige für wahnsinnig halten wahrscheinlich, kein unglaublich großer Fan von Al Pacino.
Ich dachte jetzt schon von Keanu Reeves.
Nein, über Keanu Reeves kann man nichts sagen. Obwohl mir Keanu mittlerweile langhaarig besser gefällt als kurzhaarig. Also es ist so ungewohnt, ihn in kurzen Haaren mit kurzen Haaren zu sehen. Ne? Also es ist so, Al Pacino, und ich glaube, da sind wir uns wenigstens einig alle, ist ein extremer Overactor. Ne? Ich finde sein Overacting teilweise ein bisschen nervig. Es gibt ja am Ende diesen ewig langen Dialog, den er mit ihm hat. Ich glaube, der geht ja 20, 25 Minuten oder so, wo Pacino doch dann von ihm auch angeschossen wird. Bestimmt 2, 3 Mal. Und wie der dann immer so, ja, ja, und weiter, und lass es raus, und so. Und das ist dann so wirklich so eine Art Overacting, die mir ein bisschen auf den Sack geht. Der Film hat wirklich spannende, gruselige Momente. Ich hasse ja die Szene, wo, ich habe es eben schon gesagt, aber wir müssen hier ein bisschen spoilern. Also ich drehe mal drum herum. Mit Charlize Theron, du weißt, was ich meine. Ne? Es gibt da diese Szene, wo er doch draußen ist und nicht reinkommt, sagen wir mal so. Mhm. Und wie er doch dann diese Tür eintritt und weil es auch irgendwie ein Schrank davor ist und er dann im allerletzten Moment erst diese scheiß verkackte Tür aufkriegt. Da denkst du, das darf doch nicht wahr sein. Und dann ist es aber in dem Moment dann zu spät, mehr sage ich jetzt mal nicht. Das ist, das schmerzt. Also das schmerzt. Da ist die Musik ist fantastisch, ne? Die geht einen ja durch und durch. Diese Szene, die macht dich fertig. Und natürlich auch generell, dass sie ja sowas von gefoltert wird von diesen Träumen und Visionen, die sie hat. Also der Film ist schon, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich muss ihn auch mal wieder gucken. Also er macht wirklich schon viel richtig von seiner, also streng genommen ist das ja eher ein Drama als ein Horrorfilm, würde ich sagen.
Dadurch, dass der Film so lang ist, hat er sehr viele Sequenzen aus sehr vielen Bereichen, dass ich gar nicht wirklich wüsste, in welches Genre ich ihn reinstecken soll.
Ja, er ist ein Thriller, Drama, Horror, schwer zu sagen. Also jedenfalls, er ist auf keinen Fall Comedy. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Also es gibt ja auch diese Szene mit ihr doch in der Kirche, ne, wo sie doch da sitzt mit so einer Art Bordemantel oder Morgenmantel oder so. Und dann lässt sie den doch fallen und dann ist sie doch komplett nackt unten drunter. Und er ist doch total entsetzt, als er das sieht. Aber er wird auch nicht wach, ne? Er ist halt so geblendet von Erfolg. Er will einfach weiterhin diesen Erfolg genießen und sieht einfach nicht, dass seine Frau hoffnungslos dahingerafft wird. Ne? Und da kann er sich nicht lösen. Und das sieht man auch, das wirft er ihnen ja, glaube ich, auch vor. Ne? Ich glaube, das sagt er doch zu ihm, dass er diesen Druck muss er, keine Ahnung, standhalten oder darf den Druck nicht zu stark werden lassen und so weiter und so fort.
Ich glaube, das richtige Wort für den Film ist einfach nur intensiv. Der Film ist unglaublich,
ja, das stimmt,
intensiv. In jeder Szene bringt er genau das quasi an Gefühl in dir raus, was er bezwecken möchte. Ja, also
ja.
On point. Und aber in so einer, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass der Film besonders brutal wäre, aber er ist sehr intensiv. Also du leidest mit ihr den ganzen Film über mit. Du verstehst, du siehst diesen Zerfall von diesem eigentlich wirklich von dieser wunderschönen Frau. Du siehst, wie sie immer schlechter geht und immer schlechter geht und du leidest so richtig mit. Also der Film, der hat es wirklich richtig geschafft, dass mir das immer wieder unter die Haut geht.
Richtig, also der Film ist fantastisch. Streng genommen ist er wirklich, wirklich gut. Er ist mir nur zu lang erzählt und er hat dann auch zu lange Dialoge teilweise, gerade zum Ende hin. Dann habe ich dieses Overacten am Ende. Sagen wir mal so, der Film fängt sehr gut an, endet für mich aber weniger gut. Also er hat eine unglaublich gute, interessante 1,5 Stunden zu Beginn und dann geht er für mich leider sehr weit runter.
Ja, kann... Stimmt schon, ja, er zieht sich schon ein bisschen. Also man hätte ihn bestimmt ein bisschen kürzer machen können. Ob das jetzt zum Schluss aber für einen besseren Film gesorgt hätte.
Das ist natürlich dahingestellt, ja, das weiß man nicht. Aber gut, da hast du wieder einen super geilen Titel genannt. Also der kommt auch auf die Playlist hier von allen von euch jetzt. Ne? So, jetzt nenne ich einen Film. Und zwar ein Thriller. Ich würde mal wetten, dass du den auch nicht kennst. Den habe ich damals im Kino geguckt als Kind. Kind ist natürlich falsch gesagt, also ich war vielleicht dann da 16, 17, ne? So eher, und also nicht Kind natürlich, und hab den geliebt. Ich habe ihn wirklich geliebt und ich weiß noch, dass ich den gesamten Film über Angst hatte, dass er gleich einfach zu Ende ist mit einem offenen Ende, weil irgendwie stand er nicht draußen, das weiß ich heute noch, der würde nur 90 Minuten gehen oder so und ich guckte auf die Uhr und merkte, die 90 Minuten sind gleich rum und wir sind doch mitten im Film und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass es gleich ein offenes Ende gibt. So um den Dreh, Ende, geht nach Hause. Was natürlich völliger Nonsens ist, ja. Jedenfalls habe ich mich jetzt entschieden, euch von Einsamer Entscheidung zu erzählen. Ein super Thriller mit Kurt Russell. Hast du gesehen? Hast du nicht gesehen, okay. Ja, ist doch super. Mann, du hast was ordentlich was nachzuholen, weißt du das?
Ja, das ist absolut in Ordnung.
Also Einsame Entscheidung, da spielt übrigens auch Steven Seagal mit, der Gott der schlechten Filme, würde ich jetzt mal kurz so sagen, aber auch nicht sonderlich lang, also er ist recht kurz dabei, erstaunlicherweise, damit hat man nicht gerechnet, aber Einsame Entscheidung hat mich wirklich gefesselt im Kino damals und ich habe den lange nicht mehr gesehen. Klar, man ist natürlich immer die Frage, fesselt er heute noch so wie damals? Ich würde sagen, ja. Um kurz auf die Handlung einzugehen, wir haben ein Jumbo-Jet, der ganz normal in die Luft geht, ganz normale Reise, Passagiermaschine und leider sind Terroristen an Bord und die übernehmen die Maschine, aber nicht mit eigenen Piloten, die zwingen halt nur die Piloten, die da sind, diesen das zu tun, sollen halt keinen Kontakt aufnehmen zum Tower und so weiter und so fort. Und jetzt ist es aber so, dass trotzdem irgendwie nach unten hin jetzt also ein Warnsignal geht. Und die kommen auf die Idee, mit einem kleinen, und das ist jetzt wirklich schwer zu beschreiben, das ist wie so ein sogenannter Stealth-Flieger, der ist nicht auf dem Radar, mit dem können sie zu der Maschine fliegen und dann andocken und praktisch Soldaten durch einen Tunnel in die Maschine lassen, Tür wieder zu und dann die Maschine übernehmen. Das klingt völlig absurd und glaube ich wäre auch überhaupt nicht machbar, aber das ist wirklich sehr spannend inszeniert und echt gut gemacht. Kurt Russell ist eigentlich nur jemand, der da sein soll für Informationen. Er ist nur Berater, aber er kommt halt dann dummerweise mit in die Maschine, weil es natürlich Probleme gibt, weil die Maschine, die wird dadurch, dass dieser Flieger unten angedockt ist, schwerer und dann sinkt die plötzlich ab und die Piloten wissen nicht, warum die sich so schwer hochziehen lässt und deswegen reißt dieser Tunnel letzten Endes und die müssen die Klappe zumachen, sonst ist es ja Druckabfall und jetzt sind die in der Maschine drin, diese Stealth-Maschine fliegt weg. Und jetzt sind die Soldaten oben und müssen jetzt gucken, dass sie diese ganzen Terroristen meine ich, jetzt überwältigen. Und dann gibt es aber auch einen Schläfer noch dazu, weil es ist eine Bombe an Bord, der diese Bombe jederzeit mit einer Art Handy halt zünden kann. Und die können ja nicht zugreifen, bevor sie wissen, wer dieser Schläfer ist. Halle Berry spielt hier übrigens eine Stewardess, auch eine der ersten Rollen, in der ich sie gesehen habe jemals. Mehr will ich gar nicht sagen. Einsame Entscheidung ist ein ganz toller Thriller, der mich super gefesselt hat und den man unbedingt mal gucken sollte.
Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, aber gehört habe ich von dem tatsächlich noch nie was, ne?
Ja, kannst du mal sehen, ne? Da komme ich hier jetzt mit Dingen raus, du.
Das ist doch voll langweilig. Du kennst ja jeden Film, den ich sag.
Ja, bis jetzt ja. Ja, ich habe dir ja gesagt, Verhandlungssache Samuel Jackson und Kevin Spacey, Einsame Entscheidung Kurt Russell und Steven Seagal, also beide, also alle noch sehr bekannt. Und bei meinem dritten Titel ist es genauso. Dann lass mal hören, nenn du nochmal einen Film.
Ja, ein Film von 93, mal so die andere Richtung. Wieder mit Michael Douglas.
Oh.
Falling Down.
Falling Down?
Ja. Also Falling Down ist ein Film, da muss ich ausholen, den hat mir mein Vater empfohlen, ja, weil mein Vater den sehr realitätsgetreu fand, nenne ich es mal so. Michael Douglas spielt einen, jetzt sage ich jetzt mal, Otto-Normal-Typen, kommt gerade von der Arbeit nach Hause und irgendwie legt es ihm den Schalter und er läuft amok. Aber nicht so, dass man sagt, okay, gut, er ist jetzt wirklich gewaltbereit und läuft durch die Stadt und metzelt Leute nieder, sondern es baut sich halt so langsam auf. Erst steht er im Stau und das nervt ihn total. Dann ist es zu heiß. Dann geht er zu so einer Fast-Food-Kette, ja, so McDonald's angelehnt, möchte was zu essen und wie wir es halt kennen, nein, es gibt nur Frühstück bis 11 Uhr und jetzt ist es aber 5 nach 11 und sie kriegen jetzt hier kein Frühstück mehr und dann rastet der in dem Laden halt vollkommen aus. Also das sind so Alltagssituationen, die jeder von uns kennt, aber er ist halt einfach drüber, er flippt halt voll aus und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie das ist. Auf jeden Fall macht er sich so mittendrin auf, er möchte zu seiner Ex-Frau und zu seinem Kind. Und ruft die halt immer mal wieder an und da kriegt man aber schon so mit, dass sie irgendwie gar nicht so wirklich will, dass er vorbeikommt und dann baut sich das so langsam auf, dass man merkt, okay, anscheinend scheint er ja irgendein Problem zu haben, weil sie möchte ihn ja eigentlich weg von ihrem Kind haben so und das baut sich aber so langsam auf und ich finde das halt einfach so sympathisch, weil du mit ihm quasi durch diesen Tag läufst und ihn halt einfach voll verstehst, wieso er einfach abdreht und dir denkst, ja, am liebsten würde ich es auch mal so machen. Dann läuft er ja durch die Stadt und dann ist da irgendeine Gang oder die haben gerade irgendwie auf jeden Fall eine Tasche mit Waffen im Auto. Und er schafft es halt irgendwie, denen die Tasche abzunehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das vonstatten geht. Ultra cool einfach irgendwie. Rennt dann mit den Waffen da rum, nimmt die halt einfach mit. Und irgendwann ist er halt dann dieser irre Amokläufer mit Waffen. Und eigentlich war es aber total penibel und banal, wie er zu diesem ganzen Zeug gekommen ist, aber das staut sich immer weiter auf und irgendwann ist dann auch die Polizei involviert, weil seine Ex-Frau dann die Polizei anruft, dass er halt immer drohen würde, er kommt vorbei und so und sie hat langsam Angst, weil, was sagt sie irgendwie, er hat es nicht so mit der Impulskontrolle und sowas. Den Schluss fand ich dann leider ein bisschen krass, aber der ganze Film, also von der Idee über den Aufbau, über das Schauspiel, also Michael Douglas war ja damals noch relativ jung, ne? Also wirklich genial und das ist halt wirklich, ich finde diesen Film so nah an der Realität.
Ich kann das verstehen, der Film wurde auch schon öfter mal angesprochen und das ist meiner Meinung nach aber eigentlich einer der schwächeren Filme mit Michael Douglas, also finde ich jetzt, ja. Ich kann den auch gucken, ich kann mich da auch über amüsieren, weil es verständlich ist, was ihn da aufregt, ich kann es halt absolut nachvollziehen, aber es ist jetzt nicht so der Michael Douglas-Film, an den ich sofort denke, wenn ich ihn höre. Ne? Also da gibt es ganz andere tolle Action- oder, nein, ich meine Thriller-mäßige Filme mit ihm. Gerade zum Beispiel aus den 80ern, ja, Eine verhängnisvolle Affäre ist ja auch so ein Ding, den meine Mutter auch zum Beispiel immer wieder gucken kann mit ihm. Meine Mutter ist großer Michael Douglas-Fan. Falling Down, da hat er ja auch schon eine sehr unschöne Frisur. Er ist ja irgendwie gar nicht zu erkennen, ne, als er selbst und dann noch die Brille auf. Also, ich weiß nicht, in dem Film gefällt er mir gar nicht.
Ich finde halt, es ist was anderes zu dem, was er sonst immer macht.
Richtig, richtig. Und der Film nimmt sich auch nicht so richtig ernst, habe ich das Gefühl. Also, es gibt auch diesen Moment, wo er doch mit so einer Art Bazooka, glaube ich, doch so abdrücken soll. Und dann gibt ihm doch dieses Kind, dann erklärt ihm doch, wie das geht. Das finde ich ein bisschen schade, dass der Film dann sich nicht so hundertprozentig ernst nimmt irgendwann.
Vielleicht war das halt einfach so, dass sie ihn ernst machen wollten und dann gemerkt haben, dass das vielleicht einfach ein bisschen zu ernst und zu krass rüberkommt. Und deswegen haben sie es vielleicht versucht, mit ein bisschen Humor abzuschwächen. Das könnte ich mir vorstellen.
Das wäre möglich, ja. Also ich verstehe, was du meinst. Ich kann auch nachvollziehen, dass du den Film gut findest und andere auch. Ich will ja auch nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, das will ich ja gar nicht hier aber mitteilen, aber es ist halt einfach so, dass ich Falling Down jetzt am wenigsten gerne schaue mit ihm. Sagen wir mal so.
Und jeder hat andere Geschmäcker.
Ja, genau. Aber ich kann's, aber trotzdem, schön, dass du den genannt hast. Für viele, die ihn nicht kennen, ist er vielleicht auch genau das Richtige. Also so ein bisschen einfach Wahnsinn und wir werden alle mal wahnsinnig und dieser Film zeigt halt einfach, was andere gerne mal tun würden, ne?
Ja, definitiv. Deswegen fand ich den, der ging so richtig an mich ran in dem Moment.
Ja, das glaube ich. In Ordnung, Falling Down, ist auch ein schöner Titel. Okay, ich komme zum nächsten Film und ja, jetzt geht's wieder vorwärts. Ebenfalls ein Film, den ich im Kino geguckt habe. Ich habe ihn geliebt damals. Ich konnte gar nicht erwarten, die VHS damals in der Hand zu halten. Ich rede nicht drumherum. Ein Film mit Mel Gibson, habe ich ja gesagt, noch genauso aktiv wie damals. Natürlich heute nicht mehr ganz so stark, logischerweise. Es geht um Kopfgeld.
Ich habe ihn mal gesehen, ist aber lange her. Ich habe sehr wenig Erinnerung daran. Aber ja, endlich mal.
Also schön, dass ich mal einen Film nenne, den du auch kennst, ne?
Ja.
Ja. Also Kopfgeld ist wie gesagt, mit Mel Gibson und Gary Sinise, René Russo und dann spielt der kleine Sohn auch noch mit. Das ist der echte Sohn von Schauspieler Nick Nolte, der das hier spielt. Liev Schreiber ist natürlich auch dabei. Donnie Wahlberg ist dabei. Die Geschichte ist halt einfach die, wir haben Mel Gibson und seine Frau. Er ist der Chef einer Airline, also haben richtig, richtig Geld wahrscheinlich. Viel mehr Geld, als man meinen könnte. Und, oder als es aussieht zumindest, sie wohnen in New York in einer Penthouse-Wohnung, den Central Park überblickend. Und sie ist irgendwie im Vorstand von irgendeinem Schulkrimskram noch so. Also die leben halt schon ihr Leben, aber sind halt reiche Leute. Und ja, in New York während einer Veranstaltung entführen sie plötzlich seinen Sohn. Und ja, die wissen natürlich nicht, wo er ist im ersten Moment und dann stellt sich dann aber heraus, ja, ich habe ihren Sohn, ich will 2 Millionen Dollar in 2 Samsonite-Koffer und dann denkst du dir natürlich dann, oh shit, wie kriegt der seinen Sohn zurück? Ich will natürlich nicht zu viel spoilern, viele werden den Film wahrscheinlich nicht kennen, deswegen sage ich nur das Grobe. Der Film heißt Kopfgeld, weil er hier folgende Entscheidung trifft. Ihm ist klar, dass die Entführer keinen Grund der Welt haben, seinen Sohn leben zu lassen, wenn sie das Geld bekommen haben, weil der Sohn immer ein gefährlicher Zeuge ist. Weißt du, er kann halt später bei einer Gegenüberstellung, er kann Stimmen erkennen, er kann erklären, wo er war. Und deswegen weiß Mel Gibson hier, dass die seinen Sohn mit Sicherheit umbringen werden, wenn er das Geld bezahlt. Und was er stattdessen macht, er geht ins Fernsehen, und das ist auch das Titelbild, legt diese 2 Millionen vor sich auf den Tisch und macht dann eine Live-Schaltung, wie auch immer er das hinbekommt, ja. Aber gut, es ist so dahingestellt. Und er spricht zu den Entführern und er sagt, dieses Geld werde ich ihnen nicht geben. Stattdessen wird dieses Geld auf ihren Kopf ausgesetzt. Und dann sagt er, sie sind jetzt ein 2-Millionen-Dollar-Schein, ja, der rumläuft durch New York. Und der Täter von Gary Sinise gespielt, den wir ja auch alle kennen, der findet das gar nicht so witzig. Weil er ja jetzt seinen eigenen Leuten nicht mehr trauen kann. Weil da können die auch irgendwie sagen, okay, ich erzähle einfach, ich habe was beobachtet und hol mir das Lösegeld. Das ist wirklich fantastisch und super spannend gemacht. Und es ist einfach so genial. Auch das Ende, ich liebe es einfach. Einfach von Anfang bis Ende ein spannender Streifen. Und wie der das Blatt wendet, ja, und die Entführer fertig macht, die sich so sicher fühlten in ihrer Rolle, die sich alle nicht mehr trauen können irgendwann, ist absolut mega. Und deswegen ist Kopfgeld eine große Empfehlung von mir.
Nicht schlecht. Hört sich doch gut an.
Ja, aber du, konntest du dich denn noch erinnern oder gar nicht mehr jetzt?
Ganz wenig. Also ich habe ihn wahrscheinlich irgendwann mal Sonntag beim Fernsehen gesehen oder so halb gesehen. Also der Titel sagt mir auf jeden Fall was.
Und ja.
Viele Bilder dazu habe ich nicht mehr im Kopf. Nee.
Okay, also es ist ein sehr spannender Film und super gemacht. Er ist von Ron Howard, der ja dann auch Illuminati gemacht hat und Da Vinci Code hat er ja gedreht. Also Ron Howard ist ja jetzt auch, glaube ich, ein Begriff. Ich bringe ihn halt immer nur mit Illuminati und Da Vinci Code in Verbindung. Obwohl er natürlich noch viele andere Sachen gemacht hat. Aber die habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Okay, also Kopfgeld. Große Empfehlung da draußen. Alle, die den noch nicht kennen, unbedingt schauen. So, du bist dran.
Ich habe so leicht das Gefühl, als würde ich eine Schularbeit abgeben und da steht einfach drauf, Thema verfehlt. Weil irgendwie kennst du jeden Film, den ich nenne.
Du, ich könnte dein Großvater sein vom Alter, weißt du?
Deswegen,
deswegen habe ich, na gut, ich bin, was bist du für ein Jahrgang?
92.
Okay, ich bin 12 Jahre älter als du. Logischerweise kenne ich da ein paar mehr dann. Ne?
Also Alex, also ich möchte jetzt mal für den gesamten Podcast festhalten, ich bin nicht mehr im Windelalter. Also es ist noch nah beieinander.
Ja, genau. Okay. Ja, dann sag du doch mal was. Ich bin gespannt, welche ich jetzt wieder kenne.
Ja, jetzt kommen natürlich bekanntere Filme, weil das waren eigentlich meine relativ unbekannten.
Kein Problem.
Ja gut, also was ich natürlich nennen muss, weil ich den Film einfach auch unglaublich gern mag, ist von 94, Leon der Profi.
Oh ja, mit Natalie Portman natürlich, Gary Oldman logischerweise auch dabei, Jean Reno nicht vergessen.
Ob das nicht eher ins Action-Thema reinspielt, aber ich finde, es ist so ein Misch aus beiden, ehrlich gesagt.
Ja, würde ich auch sagen. Ich denke, ganz falsch liegst du da nicht. Kann man auch in die Thriller-Variante machen. Ja, erzähl doch mal, Leon, warum der?
War schon, als ich den das erste Mal gesehen habe, jetzt warte mal, wie alt werde ich denn gewesen sein, vielleicht so 12, 13, da lief ja dann Nachmittag immer die verstümmelte Fernsehfassung.
Das stimmt, ja.
Wieder mal so ein Kabel-1-Film. Also Kabel 1 war ja sowieso der beste Sender für sowas immer.
Das ist wahr.
Ich muss sagen, ich mag Natalie Portman bis heute nicht.
Tatsächlich?
Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein Riesenfan von Jean Reno. Ich mag auch sehr gern die Purpurnen Flüsse. Hat er ja auch gemacht.
Ja.
Sehr vielen Rollen. Ich finde, das ist ein toller Schauspieler mit einer tollen Ausstrahlung. Ich mag Gary Oldman sehr gerne, ja, der auch eigentlich immer Rollen hat, die wo ihm wir aus dem Leib geschrieben sind irgendwie. Also ich habe den noch nie in einer Rolle gesehen, wo er nicht gepasst hätte, meiner Meinung nach. Und Natalie Portman, ich weiß nicht, ich schaue schon Filme mit ihr auch. Also ich mag auch Black Swan zum Beispiel total gerne mit ihr und ich finde sie da auch toll besetzt, aber ich kann die Frau nicht leiden. Ich weiß nicht warum. Irgendwas stört mich an ihr. Und ich fand den Film einfach damals so schön, weil er ist spannend und er ist aber gleichzeitig, finde ich, wie soll ich denn das ausdrücken? Er geht so ans Herz, finde ich, einfach wegen dieser Beziehung zwischen Leon und Mathilda, weil sie ist so jung, ich glaube tatsächlich auch erst 12 in dem Film.
Ja, das kommt hin, ja.
Ich täusche. Und gerade er, wo er immer mit seiner Topfpflanze überall hingeht, ja, also ich finde, das zeigt einfach so schön seinen Charakter. Also du siehst zwar auf der einen Seite so diesen Profikiller und auf der anderen Seite hat er halt einfach seine kleine süße Topfpflanze, die er überall mit hinnimmt,
ja,
und kümmert sich um dieses Kind. Und das, finde ich, ist so schön dargestellt. Das ist sowas, wie du immer sagst, so man ist eigentlich in dem Moment dann auf der Seite des vermeintlich Bösen.
Ja.
Weil ich glaube, Profikiller ist jetzt nicht so der ehrbarste Beruf, den du haben kannst.
Das ist allerdings wahr, ja.
Aber du kannst dein Geld anders auch verdienen.
Aber er sagt er nicht aber immer keine Frauen, keine Kinder, oder? Ich glaube, das ist doch sein, es geht nur gegenüber Männern, ne?
Genau, und das finde ich immer so schön. Also es werden ja tatsächlich Regeln abgesteckt und es werden ja Prinzipien auch festgehalten, sodass du halt jetzt nicht hier so den blutrünstigen Massenmörder vor dir hast, sondern tatsächlich einen Menschen, der halt einfach einen Job macht, der da sein Geld dafür bekommt, der aber trotzdem klare Regeln festhält, weil er sagt, okay, gut, soweit kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren und da ist halt dann Schluss. Und das finde ich ist sehr gnädig rübergebracht. Also es ist akzeptierbar in dem Moment als Zuschauer, ja. Also du siehst ihn so als den Bösen. Und ich finde das richtig schön einfach dargestellt, die ganze Geschichte. Ich finde den Schluss sehr traurig, muss ich sagen. Also da habe ich immer viel geweint. Es wird ja doch so eine, ja, jetzt nicht Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden angedeutet, sondern schon eher was anderes, wo ich sagen muss, hätten sie es anders dargestellt, wäre es wahrscheinlich ein bisschen too much gewesen, ja. Aber zumindest von ihrer Seite, also er sieht sie als Tochter und sie, ja, macht halt irgendwie so den Eindruck, als wäre sie halt voll scharf auf ihn mit ihren 12 Jahren.
Das sagt sie doch auch. Sie ist doch im Hotelzimmer und sagt doch dann irgendwie, ne, zum Rezeptionisten, er ist mein Lover, ne?
Das Thema ist halt, auf der einen Seite fand ich es ein bisschen drüber, also jetzt auch so als erwachsenere Person, wenn ich das anschaue, finde ich es ein bisschen drüber und es zieht schon so ein bisschen unangenehm, wenn man sich das anguckt, ja. Auf der anderen Seite ist es aber noch genauso dargestellt, dass es gerade so in Ordnung ist. Und das finde ich, da haben sie einen guten Seiltanz gemacht bei dem Film, also...
Okay, also ich finde, dass Leon wirklich ein guter Film ist. Ich habe den schon sehr lange nicht mehr gesehen. Also der ist bestimmt irgendwie 20 Jahre oder mehr an mir vorbeigegangen mittlerweile. Ich weiß, dass man den mal wieder gucken könnte. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Film, wo ich jetzt, den ich jetzt dringend brauche. Ne? Also gerade weil der ja auch, du hast gerade von dem traurigen Ende gesprochen, und dann ist er auch sehr hart. Es gibt doch diesen Moment, wo Gary Oldman doch seine Pumpgun nimmt und dann geht er doch dann rein in die Wohnung, wo er doch alle killt. Also doch die Mutter, die Schwester, den Vater, er killt doch da alle drin. Und sie geht doch dann an der Wohnung vorbei und will doch dann von Jean Reno reingelassen werden, weil sie ja natürlich nicht zeigen möchte, dass sie zur Familie gehört, ne? Und das ist alles unfassbar spannend und hart, richtig hart, was sie da sieht und erlebt. Das ist schon heftig. Aber der Film ist dann letzten Endes doch nicht so für mich jetzt der Burner gewesen, dass ich sage, den brauche ich jetzt immer wieder mal. Ein guter Film, definitiv, aber geht jetzt nicht ganz so an mich. Ich muss immer an eine alte Freundin denken von damals. Da waren wir zusammen essen. Das ist bestimmt schon auch, ach Gott, lass das mal 15 Jahre her sein oder sogar länger. Da hat die gesagt, ich gucke nie wieder. Nie wieder gucke ich einen französischen Film. Die Franzosen können keine Filme machen. Und zwar hatte sie, du hast es gerade gesagt, die purpurnen Flüsse geguckt.
Oh nö!
Ja, und sie hat gesagt gehabt, der war so scheiße, dass sie nie wieder einen französischen Film gucken wird. Sagen wir mal ehrlich, das Ende ist auch wirre, ne? Also, das muss man schon sagen.
Ja, jetzt Moment, also jetzt muss man, also der zweite Teil der purpurnen Flüsse, den fand ich auch nicht gut, ne? Also,
Den fand ich besser als den ersten.
Also Alex, wir kommen hier einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Das funktioniert.
Ja, das geht so nicht weiter, ja.
Ich finde den ersten sehr gut, weil er eben für mich zählt der so ein bisschen mehr zu Horror. Und ich fand gerade das Ende gut, weil auf das bist du ja im Leben nicht gekommen, was da dann aufgelöst wird. Also da wäre noch kein Mensch drauf gekommen, ne? Und das fand ich eben gerade so gut.
Ja, also Die purpurnen Flüsse ist auch ein Titel, den ich immer mal wieder gucken wollte. Ich weiß, dass der wirklich sehr gute Ansätze hatte damals, ne? Also er war spannend erzählt, er war auch interessant, er war wirklich nicht verkehrt. Aber was dann irgendwann aufgelöst wurde, war so ein Irrsinn, dass ich sagte, oh, ich bin raus. Und da, so ging es meine Freundin damals auch. Die hat dann genau so gesagt gehabt, das hat sie so abgefuckt regelrecht, dass sie sagte, sie wird französische Filme nicht mehr schauen. Es gab nämlich auch andere Titel, die sie kannte, die sie ebenfalls scheiße fand. Ne, es ging jetzt nicht nur um den einen. Sie war sowas von am Ende.
Also wenn man so reagiert, wenn ein Film zu viel Twist hat, dann würde ich ihr auf jeden Fall empfehlen, sich nicht Inception anzuschauen, weil da ist der ganze Film so.
Ja, das glaube ich, ja. Ja, das ist wahr. Weißt du, natürlich mag ich gerne einen Twist. Ich liebe Twists. Es ist richtig spannend, wenn sich plötzlich herausstellt, alles ist anders, als man meint. Aber es muss dann aber auch sinnvoll erzählt werden. Und nicht dann sowas wie, sie hat den Finger hier weg und sie hat irgendwas dann Leiche ausgetauscht und so. Habe ich natürlich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Aber da denkst du dir doch, um Gottes Willen, wie soll man das jetzt nachvollziehen noch? Aber gut, wir waren natürlich jetzt eigentlich bei Leon der Profi. Das ist ein guter Film. Wie gesagt, er reizt mich jetzt nicht ganz so extrem. Kann aber trotzdem verstehen, dass du ihn hier nennst. Weil er natürlich ein kultiger Streifen ist, logischerweise.
Ich finde es schon sehr interessant. Alle Filme, die du nennst, kenne ich nicht. Und alle Filme, die ich nenne, die magst du nicht so.
Oh ja, das stimmt ja nicht ganz. Ne? Du hast schon ein paar gute Titel genannt. Ja. Okay, ich habe noch einen Film für dich.
Ja, ja, her damit.
Und zwar wieder Kurt Russell. Ich hatte ihn eben schon mal. Ein Film, der jetzt, glaube ich, wahrscheinlich noch etwas bekannter ist als Einsame Entscheidung. Den habe ich damals im Kino geguckt. Im Kinopolis in meinem Taunuszentrum. Für alle, die es kennen, viele Grüße. Da ist es nämlich so gewesen, dass wir ursprünglich Scream gucken wollten. Mein Vater kam aber damals nicht in die Schuhe und wir kamen zu spät. Kino war voll. Also mussten wir jetzt einen anderen Film gucken und saßen dann in Breakdown. Wie gesagt, Kurt Russell, J.T. Walsh. Den kennst du. Ich habe es gerade gehört.
Den kenne ich, den kenne ich.
Und wie findest du den?
Ja, also ich finde den jetzt nicht schlecht. Das ist so ein Film, wo ich immer sage, man kann den schon wegsnacken. Also der geht, der kann gerne laufen, aber es wäre jetzt kein Film, den ich mir explizit extra anmachen würde.
Okay, okay, interessant.
Mhm. Ich weiß auch nicht, wie da so meine Präferenz ist, was ein Film da haben muss, damit er mich mehr fesselt. Aber bei manchen Filmen denke ich mir einfach so, den könnte ich mir auch 30 Mal im Jahr anschauen, wenn der einfach mal so läuft. Ja,
ja, geht aber mir auch so bei vielen Filmen, ja.
Würde ich halt nicht da sitzen und mir denken, oh, den muss ich mir jetzt unbedingt irgendwo zum Streamen raussuchen, weil auf den habe ich jetzt richtig Bock. Also das halt nicht.
Okay, also mir gefällt bei Breakdown die Atmosphäre sehr. Ich mag auch den Soundtrack zu Beginn, der ja eigentlich nur so aus einer Art Trommel oder Schlagzeug besteht. Fängt wunderbar auch diese Hitze der Wüste ein, die Musik. Das ist natürlich, da gehört schon ordentlich was dazu, ne, Musik dem Setting anzupassen. Und finde ich von Anfang an interessant. Alle, die ihn nicht kennen, und ich bin mir sicher, das sind wieder viele, die ihn nicht kennen, Kurt Russell und seine Frau sind auf dem Weg durch die Wüste Nevadas und müssen irgendwo hin und haben dann aber eine Panne. Und dann kommt ein ganz netter Truckfahrer, der sagt, ich nehme die Frau mit und bringe sie zur Tankstelle, kann den Abstellwagen rufen. So, Kurt Russell bleibt alleine zurück, keine Ahnung wie lange, vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und kann den Wagen dann selbst wieder reparieren und fährt dann zur Tankstelle. Stellt sich heraus, seine Frau ist dort nie angekommen. Ja, wo zum Teufel ist seine Frau? Irgendwann sieht er plötzlich den Truckfahrer und geht zu ihm und sagt, hey, können Sie mir sagen, wo Sie meine Frau gelassen haben? Und der macht auf einmal ein, ich kenne sie gar nicht, ich kenne auch ihre Frau nicht. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, macht das gar keinen Sinn. Warum sollte er ihnen gegenüber so tun, als würde er ihn nicht kennen? Also das ist ja Quatsch. Aber das ist halt einfach so die Geschichte da jetzt hier erstmal. Wir haben dann einen Polizisten, der kommt und der kann halt auch nichts machen. Wahrscheinlich haben sie den Mann verwechselt, aber er ist sich sicher und wir als Zuschauer wissen natürlich auch, dass er das ist. Aber warum tut er so, als hätte er seine Frau nicht mitgenommen? Naja, Polizei hilft ihm nicht. Letzten Endes kann Kurt Russell hier nur auf eigene Faust ermitteln. Und das ist auch wirklich richtig spannend und richtig gut. Ich habe gerade im Kopf im Moment den Soundcheck in dieser Szene, wo er über die Raststätte läuft. Das geht einem richtig durch und durch. Das ist super gemacht und hat mich damals im Kino gefesselt. Und wir haben ein super klasse Finale. Das läuft teilweise ein kleines bisschen zu schnell ab. Da hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen langsamer ist, weil du natürlich willst, dass diese Drecksäcke, die da alle drin hängen, ein bisschen länger leiden als einfach nur in einem schnellen Schnitt. Aber das Finale ist der Hammer. Ich will da nicht weiter drauf, nicht so weiter spoilern. Auf Amazon Prime, habe ich gesehen, gibt es sogar eine kurze, längere Fassung. Da steht irgendwie dabei, erstmals ungekürzt. Und ich war echt baff, als ich zum ersten Mal das längere Ende gesehen habe. Ich glaube, das ging ungefähr 2 Sekunden länger. Aber trotzdem war ich überrascht. Breakdown ist für mich eine große Empfehlung.
Nicht schlecht. Also ich muss sagen, Kurt Russell ist ja auch so ein Schauspieler gewesen. Der kam hier immer mal wieder in irgendwelchen Filmen vor.
Ja.
Und der einzige Film, an den ich mich tatsächlich explizit erinnere, wo ich ihn tatsächlich gesehen habe, war Die Klapperschlange.
Super, den habe ich bis heute noch nicht gesehen.
Den musst du nachholen. Der ist wirklich gut.
Ja, ich weiß, der soll gut sein, ist so kultig, ne? Aber habe ich tatsächlich echt noch nie gesehen. In Ordnung, alles klar. Also das war Breakdown, große Empfehlung und ja, du darfst weitermachen.
99, The Sixth Sense.
Ja, interessant. Ist er nicht eher Horror für dich?
Ich würde sagen 50-50.
Also würdest du als Thriller bezeichnen?
Ja, irgendwie, also vom Spannungsbogen schon.
Ja.
Weil ich sage auch zum Beispiel sowas wie The Others ist für mich kein Horrorfilm, weil er halt einfach so auf Stimmung setzt. Das hat für mich nicht viel mit Horror zu tun.
Ja, okay.
Ist aber, glaube ich, jedem selber überlassen, wie er das empfindet und wo er da Wert drauf legt. Aber ich finde, The Sixth Sense ist halb-halb.
Okay. Ja, Sixth Sense ist natürlich uns allen bekannt, denke ich mal. Ne? Ist bis heute immer noch nicht besprochen worden im Podcast. Bruce Willis in einer wirklich ganz, ganz tollen Rolle. Da spielt er echt super drin. Und Haley Joel Osment als den Jungen, oh Gott, ich weiß nicht, wie er heißt jetzt im Film. Fällt mir gerade nicht ein. Jedenfalls Cole. Heißt er Cole? Kann das sein? Also jedenfalls ist The Sixth Sense ein super, super Film. Ich würde ihn tatsächlich eher in die Sparte Horror stecken, als Thriller.
Gut, wobei man sagen muss, der Regisseur, ich weiß immer nicht, wie er heißt, Shyamalan,
ja, ich glaube, wenn man Shyamalan sagt, ist man zufrieden hier.
Ja, genau, also der Typ, der Sixth Sense gemacht hat, so, macht sehr viele Filme, die mir sehr gut gefallen, die wo teilweise in Filmbesprechungen zerrissen werden ohne Ende, weil die Leute sich richtig auskotzen drüber und ich finde die richtig gut. Und ich finde aber generell bei seinen Filmen ist es sehr schwierig, die in ein Genre einzuordnen. Also für mich persönlich.
Ja, okay.
Weil das immer so ein Genre-Misch von irgendwas ist, finde ich. Also ganz komisch, weil es gab ja auch weil wir gerade Bruce Willis sagen, ist jetzt nicht mehr 90er, ist halt schon leider 2000, sonst hätte ich den Film auch genannt, das wäre Unbreakable gewesen.
Ah ja, okay.
Ja, also den Film, der ist super. Der gleiche Regisseur, ja, der Film ist super, ist halt leider nicht mehr 90, sondern schon 2000. Aber ich finde, der kann richtig gute Filme machen und der kann das auch mit den Spannungsbögen richtig gut. Also ich mag den sehr gerne eigentlich.
Hast du noch einen Thriller, der so ein bisschen in Action, also in so ein perfekter Mord geht oder so? Oder bist du fertig mit deiner Liste?
Im Prinzip, ja, Misery?
Misery ist natürlich ein super Thriller, ja. Das ist tatsächlich einer, der geht richtig zur Sache. Das muss man echt sagen. Auch schon besprochen hier mit Jenny. Das ist ein toller Film, den man auch wirklich immer wieder gucken kann. Ne? Misery ist echt ein super, super Streifen. Völlig zu Recht von Kathy Bates auch, also Oscar prämiert, ne? Also da kann man wirklich, wirklich nicht meckern. Das ist immer wieder ein Film, den man toll gucken kann. Eine von Kings wirklich gelungenen Verfilmungen, ne?
Ich muss sagen, wenn ich so einen Film sehe, dann muss ich unbedingt irgendwann mal das Buch lesen, weil Misery selber habe ich tatsächlich letztes Jahr das erste Mal gesehen. Ich kannte
Ach,
den Film.
Ja.
Ja. Ich kannte den Film vom Namen her und ja, du hast ja auch zig Anleihen in irgendwelchen Filmen oder Serien auf eben die Situation im Film. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt muss ich ihn mir aber endlich mal anschauen, weil ich bin eigentlich ein großer Stephen King-Fan, ja. Und ich fand den richtig gut. Ich mag auch Kathy Bates unglaublich gern. Ich finde, das ist eine total tolle Schauspielerin. Ich finde es richtig schade, dass sie nicht bekannter ist. So, also ich finde, sie ist nur bekannt bei Genre-Menschen, habe ich so das Gefühl.
Okay. Ich finde Kathy Bates eigentlich sehr bekannt, muss ich sagen.
Findest du? Also die meisten, ja gut, okay. Kommt darauf an, mit wem du dich unterhältst. Die meisten Leute, mit denen ich rede, die kennen die Schauspielerin nicht. Deswegen, ich muss sagen, tolle Rolle. Wie auf den Leib geschrieben, wirklich. Also war ja tatsächlich so, aber
Misery ist tatsächlich wirklich ein sehr guter Streifen. Das muss ich halt auch sagen, den man immer wieder gucken kann. Da kann man gar nicht meckern, also das ist wirklich ein guter Streifen. Da kann man gar nicht viel sagen zu, außer halt, muss man natürlich kurz mal anschneiden, weil es vielleicht Leute gibt, die ihn nicht kennen. Wir haben ja hier unseren Autor Paul Sheldon, der, nachdem er seinen Roman beendet hat, eine Panne hat und kommt mit seinem Auto von der Straße und ist in einem Straßengraben im Schnee. Und Kathy Bates kommt und rettet ihn, nimmt ihn mit nach Hause, sagt aber niemandem, dass er bei ihr ist. Und sie hat halt, weil sie alleine ist, ist sie sowieso wahrscheinlich auch völlig, wie soll man sagen, vereinsamt und will ihn halt einfach bei sich lassen. Und jetzt ist es aber so, dass er dann wohl, dass sie dann in dem Buch liest, das er jetzt neu geschrieben hat. Und da stellt sich plötzlich heraus, dass sie mit dem Buch nicht ganz so zufrieden ist. Also mit dem Manuskript ist sie nicht zufrieden. Und das da lässt sie halt ausrasten. Und jetzt merkt sie halt ganz eindeutig, der kommt hier nicht weg. Aber er will da natürlich weg, aber er hat halt gebrochene Beine. Er kann nicht weg und er kann auch nicht auf sich aufmerksam machen. Und das ist halt wirklich, er gilt sogar schon als tot. Ne? Er wird irgendwann gefunden werden im Schnee. Da wird man seine Leiche finden. Also ich denke mal, ich erzähle dir nichts, was noch keiner weiß. Es ist auf jeden Fall ein sehr guter Thriller, ne?
Ich finde halt auch die Umsetzung wirklich gut, weil Kathy Bates ist so eine Schauspielerin, die kann meiner Meinung nach nicht overacten. Also ich finde, die ist immer so richtig im Fluss des Wahnsinns, den sie verkörpern soll. Sagen wir es mal so.
Ja, okay. Ich muss auch zugeben, ich habe sie noch nicht so oft gesehen. Ich, weißt du, wenn du mir sagst oder gesagt hättest, nenn mir mal zwei Kathy Bates Filme, ich hätte dir Misery und Titanic genannt.
Könnte dir gleich nochmal einen sagen, der laut Google ein Thriller ist, ich ihn aber eher als Drama einordnen würde zum Beispiel.
Dolores.
Ja, natürlich.
Ja, ich habe Dolores noch nie gesehen.
Ich habe ihn letztes Jahr angeguckt, ich finde ihn gut.
Ist das ein guter Film, ja? Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Ich weiß natürlich, dass sie da mitspielt. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Ich weiß noch, dass Jennifer Jason Leigh noch mitspielt. Die ist ja mittlerweile extremst unbekannt. Die kennt kein Mensch mehr. Aber sonst kann ich dir über Dolores nichts sagen.
Nee, bei Dolores ist es so, ich habe halt den Titel gelesen, weil irgendwann, wenn du halt nichts mehr zum Angucken hast, was du noch nicht kennst, googelst du halt Stephen King Filme oder sowas und dann wird dir das angezeigt und den gab es damals bei Prime, mein Gott, zum Ausleihen für 2 Euro oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt probierst du es mal. Und Dolores ist von der Geschichte eigentlich wirklich eher ein Drama. Also es geht halt um sie, beziehungsweise um die Beziehung zwischen ihr und ihrer Tochter. Und du hast halt immer wieder Rückblenden. Und das ist aber gut gemacht, weil du erkennst die Rückblenden zwar, aber es ist jetzt nicht so wie in anderen Filmen, dass die irgendwie schwarz-weiß sind oder in Sepiafarben oder irgendwas anderes, sondern ganz normal. Aber du erkennst halt, da wird so ein bisschen aufgearbeitet, wie die Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann war. Und wie das Kind drunter gelitten hat und dass die Tochter halt viele Sachen verdrängt hat und nicht mehr weiß. Da ist halt unter anderem auch Missbrauch ein Thema, also Missbrauch von ihr durch ihren Vater. Das ist halt für mich eher Drama. Google ordnet es als Thriller ein, was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Aber der Film ist lang, er ist ruhig, aber er ist sehr intensiv erzählt. Und es geht halt quasi damit aus, dass halt, ja, Mutter und Tochter verstehen sich nicht gut. Die Mutter versucht immer eine Bindung aufzubauen. Die Tochter blockt halt total ab und irgendwann erzählt die Mutter ihr halt die Sachen, die sie als Kind vergessen und verdrängt hat und dann wachsen sie halt wieder zusammen und das finde ich richtig schön dargestellt.
Interessant. Dann nenne ich jetzt noch einen Film. Auch ein richtig interessanter, guter Streifen. Ich habe jetzt noch 2 hier nennen, also ich würde sagen, dass ich jetzt noch 2 nenne und du dann nochmal 1 und dann glaube ich, haben wir es hinter uns, ja. Ich fange jetzt an mit superklasse Thriller, den wahrscheinlich auch viele von euch nicht auf dem Schirm haben werden. Ich glaube von 93 würde ich jetzt mal schätzen und zwar geht es hier um Codename Nina.
Kenne ich vom Namen her, habe ich aber nie gesehen.
Ja, hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt stark gewundert. Ist mit Bridget Fonda und das ist ein Film, den ich damals als junger Kerl unbedingt immer mal gucken wollte. Der hat allerdings damals zumindest eine fette FSK 18 gehabt. Ich weiß nicht, ob er die heute noch hat, ich glaube aber nicht mehr. Jedenfalls geht es darum, dass sie ein absolutes Drogenwrack ist, also sie ist wirklich am Ende eigentlich. Und sie ist dabei, während andere Drogensüchtige wahrscheinlich eine Art Apotheke wohl versuchen auszuräumen und so. Polizei ist aber da und da gibt auch eine Schießerei. Und sie ist aber schon so weggetreten, dass sie eigentlich nur in der Ecke sitzt und aber gar nichts macht. Sie ist total weg. Naja, und dann kommt dann ein junger Polizist auf sie zu und sagt dann auch zu ihr, junge Frau, geht's Ihnen gut oder so. Er kann sie gar nicht als Gefahr oder so einschätzen. Und sie guckt ihn an und hält ihn auf einmal eine Knarre an den Hals. Das hat er nicht gesehen und bevor er irgendwas machen kann, knallt die ihn einfach ab. So, und dafür kommt sie jetzt auf den Stuhl. Ja, also das sieht man also ganz schnell, also wenn es danach geht, dann müssen so Todesurteile gesprochen und auch vollzogen werden, ungefähr 10 Minuten nach dem Mord. Ja, also so schnell ungefähr läuft das da ab. Also sie wird halt natürlich zum Tode verurteilt, sie soll auf den Stuhl und ist natürlich Quatsch, ne? Also es dauert ja, bis dann wirklich das auch verstreckt wird normalerweise, aber sie kriegt auch die Spritze weg. Naja, jedenfalls ist es aber so, dass sie irgendwie, gibt es eine Underground-Szene, was auch immer, die dann wohl mit dem Staat Geschäfte macht, weil da auch Attentäter gebraucht werden, Auftragskiller und sie wird praktisch vor der Presse hingerichtet auf dem Stuhl, wacht aber wieder irgendwo auf und jetzt hat sie die Wahl, entweder wirklich gekillt zu werden, Ich glaube, so ist das. Oder sie lernt. Sie lernt zu schreiben, zu reden, richtig zu essen, sich zu benehmen. Ja, und dann irgendwann bekommt sie gesagt, und zu töten. Und jetzt ist sie plötzlich auf einmal in einem ganz anderen Leben drin. Jetzt hat sie plötzlich als Attentäterin da zu sein. Und da gibt es eine wirklich extreme Szene, die ist mit Gabriel Byrne spielt hier noch mit, der mit ihr essen geht und sie hat ihre Tests bestanden und sie sieht auch wirklich gut aus und ist wirklich alles toll. Und dann gibt er ihr ein Geschenk und da ist eine Knarre drin. Und dann sagt er dann zu ihr, oben links, 9 Uhr, der dicke Herr, der da sitzt, schieß ihm bitte zweimal ins Herz, einmal in den Kopf und dann kommst du hinten raus. Du hast 10 Minuten. Und dann geht er weg. Und du bist als Zuschauer natürlich völlig baff, damit hast du gar nicht gerechnet. Und sie natürlich auch völlig entsetzt. Sie muss plötzlich Mord begehen, musste auch noch raus und so. Ich will nicht mehr spoilern. Der Film ist wirklich spannend gemacht. Er ist ziemlich hart. Also für 1993 war er hart. Ich weiß nicht, wie es heute noch wirkt. Und ist aber ein sehr interessanter, spannender Film und kann ich wärmstens empfehlen.
Hört sich gut an, ja.
Ja, ist in Vergessen geraten. Hans Zimmer, glaube ich, hat damals sogar die Musik dazu gemacht. Also der ist uns ja allen ein Begriff. Ich würde wirklich sagen, man sollte sich Codename Nina auch mal anschauen, wenn man einen guten 90er-Jahre-Thriller gucken möchte.
Cool.
Dann darfst du mir jetzt noch einen Titel nennen.
97, Funny Games.
Ach, je, den haben wir ja schon besprochen hier.
Ja.
Natürlich österreichische Version, meinst du?
Ja, genau, das Original. Ich muss dazu sagen, es ist schwierig, dir Filme zu sagen, die du noch nicht besprochen hast, denn du hast diesen Podcast schon eine ganze Zeit. Und ich glaube, dadurch, dass ich jetzt 4 Monate in Österreich war, kann ich zu diesem Film definitiv sagen, ja, die Österreicher scheinen wirklich emotional so einen Knacks zu haben, dass dieser Film original Österreich
ist. Oh je, jetzt, das muss ich aber rausschneiden, oder?
Nein, das kannst du drin lassen, alles gut. Sollten sich hier Österreicher angegriffen fühlen, es tut mir leid, ich meine euch nicht persönlich.
Okay, wie kommst du denn dazu?
Also ich habe irgendwann in meinem jugendlichen Leichtsinn mal beim Mediamarkt in einem Grabbeltisch Funny Games US gesehen, ihn gekauft, mir diesen Film angeschaut und mir gedacht, oh mein Gott, was für ein gestörter Mensch hat sich das ausgedacht. Fand den Film aber eigentlich gar nicht so schlecht. Und als ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass es ein Remake ist und es ein österreichisches Original gibt, dachte ich mir, okay, Filme aus Österreich, bestimmt genauso schlecht wie die eigentlichen Horrorfilme aus Deutschland, kann bestimmt nichts Gutes sein. Irgendwie habe ich es ihnen nicht zugetraut. Und vor 1 oder 2 Jahren habe ich mir das Original dann tatsächlich mal angeschaut. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, welchen ich tatsächlich besser finde. Weil ich habe mir jetzt auch Filmbesprechungen dazu angehört. Die Meinungen gehen da ja eigentlich relativ auseinander. Also viele finden das US-Remake nicht besser, aber trotzdem sehr gut. Viele finden den Originalen besser. Ich finde, beide Filme an sich haben absolut gute Sache gemacht. Und ich würde es gar nicht so als Remake sehen, sondern eher als einfach eine Neuinterpretation des Ganzen. Weil ich finde den österreichischen, der ist sehr ruhig am Anfang und sehr, sehr gedeckt. Ich finde es einfach sympathisch, den Dialekt so ein bisschen rauszuhören.
Ja.
Ich kann ihn auch nicht als Horrorfilm sehen, weil dafür hat er mir halt einfach keine Gruselstimmung oder sowas. Ein Splatter ist es für mich auch noch nicht. Also,
nee, das hast du schon recht, das ist ein Thriller, ja.
Ich bin ein Fan davon, wenn ein Film eine Geschichte hat und eine gute, ja, oder ein Twist oder irgendwas. Und der Film, der ist halt einfach nur da, so gefühlt. Also dir wird dir nichts erklärt, sondern du siehst einfach das, was du siehst und es ist halt einfach so. Es wird nichts erklärt, es wird nichts aufgedeckt so, sondern es ist halt einfach das, was passiert ist. Und irgendwie finde ich gerade das aber gut bei dem Film. Es muss jetzt nicht mehrere von der Art geben, aber es ist ein Alleinstellungsmerkmal, sagen wir es so.
Ja. Du hast auf jeden Fall nicht unrecht, muss ich dir sagen. Das ist ein kranker Scheiß. Mir gefällt das Remake besser. Das habe ich ja jetzt auch schon während der Besprechung mit Christian gesagt, dass uns das Remake besser gefällt. Kann man natürlich sehen, wie man will, aber ich, ja. Was gefällt dir besser? Also hat dir denn das Remake besser gefallen auch oder das Original?
Ich würde da gar nicht sagen, dass mir einer von beiden besser gefällt. Ich finde, beide an sich sind eigentlich gut. Ja, also ich würde sie auf gleiche Stufe stellen tatsächlich. Klar, beim Remake hast du natürlich Schauspieler, die du kennst. Und ich finde ihn auch Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es einfach ein Film aus den USA ist im Vergleich zu einem österreichischen. Ich finde den Gewaltgrad einfach ein bisschen härter. Weil klar, wenn du ein Remake machst, musst du es irgendwie das Original toppen, weil du willst ja, dass die Leute sich das anschauen, ja. Aber ich finde das Remake einfach brutaler umgesetzt wie das Original.
Obwohl es ja eigentlich die gleichen Filme sind. Die sind ja Shot für Shot gleich gedreht.
Genau, das ist ja das Faszinierende. Das ist ja eigentlich auch das Coole, weil du zwei Interpretationen des genau gleichen siehst. Aber trotzdem ist es irgendwie anders. Und ich finde, das US-Remake gibt mir ein Gefühl von mehr Brutalität wie das österreichische. Ich kann ja gar nicht sagen, woran es liegt. Das ist einfach so das Gefühl, was mir der Film vermittelt.
In Ordnung. Ja, interessant. Okay. Gut, ja, das also zu Funny Games. Ich denke mal, da sind uns die meisten ja natürlich auch, wissen natürlich, worum dieser Film geht. Und deswegen braucht man da gar nicht weiter drauf eingehen. Ich habe jetzt noch einen Titel und dann, glaube ich, schließen wir dieses Kapitel. Ich denke mir, dass es noch sehr viel mehr Titel gibt. Und ich meine, ich weiß, dass es noch sehr viel mehr Titel gibt, die man auch erwähnen müsste. Aber wir müssen hier auch natürlich dann irgendwann zu einem Ende kommen. Und vielleicht gibt es ja dann noch mal einen zweiten Teil, wenn es um Thriller der 90er geht. Vielleicht kann man ja auch mal Thriller der 80er machen und der 70er und der 2000er vielleicht. Je nachdem, wenn ihr wollt, sagt mir Bescheid, dann setzen wir das natürlich gerne sofort, dieses Thema. Gut, ich habe noch einen Titel, ebenfalls einen Film, den keiner von euch kennen wird. Da gehe ich ganz stark von aus, oder viele zumindest nicht. Und zwar wieder mit Bridget Fonda. Ja, also ich habe gerade schon von ihr gesprochen, jetzt ein Codename Nina. Jetzt ist es weiblich ledig jung sucht. Der mir eingefallen ist noch, auch mit Jennifer Jason Leigh. Wir haben gerade über sie gesprochen, sie ist bei Dolores dabei. Das ist ein super Thriller, ich glaube von 92, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Du kennst ihn nicht?
Nein. Ich muss sagen, ich kenne viele Filme mit Bridget Fonda, da bin ich raus.
Weiblich ledig jung sucht ist natürlich ein beschissener Titel irgendwie, aber muss ich das so vorstellen, als wäre das praktisch eine Überschrift einer Zeitung, einer Annonce. Ne, ich bin weiblich, ledig, jung und ich suche eine neue Mitbewohnerin, die sowas. So muss man sich das vorstellen. Wir haben ja die Geschichte von Bridget Fonda, die hier allerdings keine Böse spielt, wie in Codename Nina. Sie ist, wenn ich mich nicht irre, entweder hat sie sich getrennt von ihrem Freund oder ihre Mitbewohnerin ist ausgezogen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Jedenfalls ist es so, dass sie eine neue Mitbewohnerin sucht. Und Jennifer Jason Leigh ist diejenige, die sich meldet und die dann auch den Zuschlag kriegt. Und sie ist eine ganz liebe junge Frau und es ist alles ganz toll. So, jedenfalls ist es aber so, dass Bridget irgendwann merkt, dass mit ihr was nicht stimmt. Die ist irgendwie, scheint die komisch, seltsam zu sein. Und sie beobachtet sie ja dann zum Beispiel auch dann und dann merkt auch dann Bridget, dass sie beobachtet nachts. Und dann ist es irgendwann so, dass sie sich mit ihrem Freund wieder versöhnen will, der sie betrogen hat. Und das findet sie voll scheiße. Das ist doch ein Stück scheiße, der Typ. Und lass dich darauf nicht ein. Und dann meint sie, warte mal, du kennst mich jetzt seit 2 Wochen und entscheide du bitte nicht, was für mich richtig ist, ne? So. Aber man merkt halt, dass Jennifer, ich nenne jetzt die Namen der Schauspieler, ja, Jennifer ist halt vernarrt in Bridget irgendwie und sie will sie für sich haben. Sie will nicht, dass sie wieder mit ihrem Typen zusammen ist. Sie will auf keinen Fall wieder ausziehen müssen und das macht sie dann auch irgendwann mit Gewalt. Und es wird dann auch irgendwann herausgefunden, dass sie eigentlich nicht ganz klar ist. Die wird wohl mal ihre Schwester umgebracht haben, glaube ich, und so. Das findet sie dann nach und nach raus, als sie dann Nachforschungen über sie anstellt. Und natürlich endet das alles in ein ganz typisches, extremes Finale natürlich, wo dann Blutspritzgedärme fliegen, so um den Dreh. Ich habe die nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich sehe noch einige Sachen vor mir. Was ich noch ganz stark weiß, ist, dass Bridget Fonda die Synchronsprecherin von Bibi Blocksberg hat. Das ist halt leider so. Da muss man mit leben. Aber trotzdem ist das ein sehr guter, spannender Film und sehr alt, über 30 Jahre. Aber sollte man sich auch mal geben. Also weiblich, die ich so gesucht, ist auch ein Titel, der ganz oben in der Thriller-Welt der 90er steht bei mir. Gott, jetzt habe ich was gequatscht.
Naja, aber es ist doch schön, wenn man mit Enthusiasmus dabei ist.
Ja, du, den Film habe ich früher, weiß ich noch, hatte ich mal so einen kleinen Fernseher bei mir in meinem Zimmer und einen alten Videorekorder, der jetzt noch bei mir unten im Keller steht. Der ist immer noch da, habe ihn nie weggeschmissen. Und da habe ich mir dann, als ich noch meine Filmsammlung auf VHS damals hatte, dann in meinem Zimmer meine Filmchen geguckt, ne? Und da habe ich auch weibliche Sucht laufen gehabt. Immer wieder mal. Und das ist halt einfach ein sehr guter Thriller. den man auch gucken muss. Man muss wirklich mal da draußen in die Welt schicken, tut euch mal diese Filme, die wir jetzt genannt haben, an. Heute ist alles so extrem voll mit CGI und mit Wumms und Krach und Bäm und das hört gar nicht auf, du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Aber die richtig guten Filme sind in den 90ern entstanden, also thrillertechnisch, die, natürlich nicht nur, logischerweise, ne, aber das sind Filme, die fesseln einen mit interessanter, guter Story und mit einem tollen Plot und auch toll gemacht und tollen Schauspielern. Das, was heute alles ist, das guckt man weg und hat es dann vergessen. Vielleicht verstehen einige, was ich meine. Und das, was damals gedreht wurde, das hat noch richtig, auch heute, Hand und Fuß.
Du musst halt überlegen, wenn du vergleichst, generell jetzt sage ich mal von 90er-Filmen und von heute, du hast halt einen ganz, ganz anderen Zeitgeist. Weil heute ist alles schnelllebig, es muss alles schnell gehen, es muss alles übertrieben sein, genau. Reizübertriebend, ja. Und du hast halt in den 90ern einfach so eine ganz eigene Stimmung von Film, egal in welchem Genre das ist. Die haben sich einfach verdammt viel Mühe gegeben, dass sie Substanz in das reinpacken, was sie gemacht haben. Und du merkst halt auch, ist ein Film dahingerotzt, sage ich mal, oder ist er wirklich, saßen da Leute dran und haben ihr Herzblut reingesteckt. Ja?
Richtig.
Und das hast du in den 90ern halt noch sehr stark vertreten gehabt. Ich habe so das Gefühl, so die Anfang 2000er war ja das Zeitalter des Teenie-Films, ja, egal in welcher Hinsicht.
Das stimmt, ja.
Und dann kam jetzt das Zeitalter der ganzen Remakes, weil man sich denkt, okay, Altes wieder neu, besser machen, wo du aber halt auch eigentlich nur das machst. Du machst mehr Krach rein, du machst mehr Blut rein, du machst mehr von allem rein, ja. Deswegen ist der Film aber nicht besser. Und ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren ausschaut, vielleicht haben wir dann was ganz anderes, aber ich finde, die Substanzfilme sind aus den 80ern und 90ern.
Das ist richtig. Das stimmt absolut, was du sagst. 80er, 90er hast du die Filme mit Substanz, das hast du gut gesagt. Und es ist schade, dass halt viele gute Thriller der Zeit vergessen sind. Und ich hoffe, dass diese Folge jetzt einige da draußen wachrüttelt und sagt, hier, ich muss mir diesen Film angucken. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mir alle mitteilt, welche Filme ihr geschaut habt und sagt mir euch auch eure ehrliche Meinung dazu. Dass, keine Ahnung, wenn ihr jetzt sagt, Verhandlungssache habe ich geguckt, war voll scheiße, gut, dann ist das so, leider. Aber vielleicht sind da auch einige, die sagen, hier, das war ein Megafilm und ich habe das, seit langer Zeit war ich nicht so gefesselt mehr. Ne? Und das kann ich mir auch vorstellen, dass da einige sind, die bei den Titeln genau das denken, die wir genannt haben. Du auch, du hast natürlich auch tolle Titel genannt.
Dankeschön.
Gerne schön, kein Problem.
Das ist aber nett.
Okay, du, Shanti, dann haben wir es eigentlich erledigt. Ich würde sagen, wir könnten natürlich noch ewig weiterreden, aber ich glaube, ich mache lieber noch mal ein paar weitere Folgen zu diesem Thema, wenn es denn gewünscht ist, gerne Bescheid geben. Hat mich gefreut, dass es funktioniert hat. Schön, dass du wieder mit dabei warst.
Ja, schön, dass wir es auch mal ein Special abgehandelt haben.
Genau, so, das sehe ich genauso. Dann ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, war wie immer eine Freude und ich freue mich.
Ebenso, vielen Dank.
Ciao.
Ciao, ciao.
Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.